Ich glaube, heute wird es nicht langweilig. Es ist Dienstag und wie hätte es anders sein können? Heute ist natürlich auch wieder Buddy Talk Podcast Time. Und so knapp vor der Saison ist es natürlich auch ein Thema, sich mal um seinen Kopf zu bemühen. Und dafür haben wir heute einen Gast dabei, den Christian Hoverath. Christian betreut die DTU in allen Fragen der Sportpsychologie. Und Simon, Mika und ich haben auch ganz viele Fragen dazu. Von daher, lass uns hier nicht lange warten, holen wir ihn direkt dazu und dann machen wir mal heute ein kleines Sportpsychologie-Special, wie wir so schön sagen.
Bevor wir in die Folge reinstarten, gibt es aber erstmal unseren Presenter und der ist heute Blackroll. Dort habt ihr aktuell die Möglichkeit, euch für den Newsletter anzumelden und Teil der Community von Blackroll zu werden. Also verpasst da keine Rabattaktionen mehr oder sonstige Gewinnchancen. Da gibt es immer ein paar kleine Goodies. Also guckt da mal vorbei, meldet euch an und bleibt auf dem Laufenden über die Blackroll Community und die Blackroll Produkte. Und die reichen von Recovery bis über Schlaf oder auch Workout-Tools, sagen wir so Stretching-Bänder und Strength-Bänder. Da gibt es wirklich alles. Was auch echt gut ist, finde ich, ist die Faszien-Gun. Wenn man mal zu faul ist, sich auf die Blackroll zu legen, ist ja auch wirklich immer schon ein halber Workout, obwohl man da eigentlich eher die Muskulatur entspannen will, schon echt anstrengend. Deswegen, wenn ich faul bin, nehme ich auch einfach ab und zu mal die Faszien-Gun und lockere da so ein bisschen meine Muskulatur. Vor allem gerade so der Traktus, Oberschenkel, Außenseite, da bin ich immer ein bisschen anfällig. Das heißt, da, ja, gehe ich wirklich zweimal die Woche auf die Blackroll und roll das Ganze aus. Extrem schmerzhaft, aber effektiv. Da muss man durch. Also wer schön sein will, muss leiden. Alter Spruch gilt da auch natürlich. Aber es gibt auch so schöne Sachen wie die Compression Boots 2.0 jetzt erst released. Neu. Da kann man sich einfach entspannt auf die Couch legen, steckt seine Beine da rein und kann ganz bequem vom Fernseher aus noch ein bisschen Lymphdrainage bekommen und Compression für die Beine. Bin ich auch großer Fan davon. Ansonsten natürlich aber auch einfach die gute alte Blackroll, die einfach ein Produkt ist für sich und man kann die so vielseitig verwenden. Also ich verwende die auch mit meinen Athleten in vielen Stabi-Übungen, Stützübungen. Da kann man sich wirklich austoben. Und Blackroll ist auch wirklich schon lange unser Partner. Also können wir jedem hier nur guten Gewissens ans Herzen legen. Ansonsten gibt es alles weitere auf blackroll.com und mit dem Code BuddyTalk spart ihr auch noch 10% auf eure nächste Bestellung. Also viel Spaß, guckt da vorbei und jetzt rein in die Folge.
Guten Abend, hi.
Hallo Christian, freut mich, dass du hier dabei bist. Vielleicht sagst du doch erstmal ein paar Sätze zu dir, also wer heute zu Gast ist, damit man dich so ein bisschen greifbarer mal machen kann auf der Tonspur.
Christian Roverath, ich bin 43 Jahre alt, sitze hier gerade in Wesel am Niederrhein. Bin Psychologe, Sportpsychologe, systemischer Berater und Supervisor, wie du schon so schön rausgefunden hast in deiner Vorrecherche. Ja, und unter anderem halt auch Verbandspsychologe bei der DTU.
Und was verbindet dich ansonsten so mit dem Sport? Kannst du dir noch ein bisschen sportlichen Background geben?
Also, ich habe 2003, glaube ich, mit dem Triathlon angefangen und ich hatte letztens noch die Diskussion in so einer Trainerfortbildung: Ist man noch Triathlet, wenn man in den letzten Jahren keine Wettkämpfe mehr gemacht hat? Was meint ihr dazu?
Einmal
Im
Athlet,
Herzen
immer
schon,
Athlet.
oder? Im Herzen schon.
Ja, jetzt triffst du, oder jetzt, es geht jetzt voll in die Wunde rein.
Ja, da redest du ja
Also,
mit
wenn wir
zwei
jetzt das
Richtigen.
klar definieren, dann falle ich ja auch irgendwann raus.
Psychologen brauchen noch immer Definitionen, komm.
Ja, genau. Ich würde sagen, so nach 4 Jahren, so 4,5 Jahre,
Passt, ne?
bist noch, ja, im
Also, ich
Herzen
würde
dann
sagen,
immer.
einen absolut Aktiven haben wir ja noch. Mika ist ja auch mit dabei heute. Und ich würde mich noch als Athlet beschreiben, aber nicht mehr als Triathlet. Also irgendwie, ich finde, wenn man so einmal Leistungssportler oder einmal so Athlet war, dann ist man es irgendwie immer. Also kriegt man ganz schwer raus, auch vom Mindset.
Ja, richtig, richtig. Zum Glück, oder? Zum Glück.
Ja, doch, hilft schon sehr.
Also,
Also ja, so im
wobei,
täglichen.
hat natürlich auch irgendwie seine Tücken, wenn man überlegt, ne, der Übergang dann aus der Wettkampfzeit, aus der Karrierezeit, der macht natürlich auch was mit einem und ich weiß nicht, wie es euch da so ging. Ich fand den nicht leicht, aber auch das gehört dazu.
Ja, du warst Einradfahrer ganz früher.
Du hast
Ich
ja
habe wirklich
ganz
tief
tief
geguckt. Ja,
gegraben. Du hast
ich hatte heute ein
ganz
paar
tief
Minuten
gegraben.
Zeit. Also, du
Richtig.
meinst wahrscheinlich gerade die Triathlon-Zeit. Ich habe gerade nämlich, weil das ja da doch auch eine Sportart ist, die jetzt nicht total normal ist, also die wahrscheinlich die wenigsten kennen, Und das vorhin so in meinen Kopf geschossen kam, als ich das gelesen habe. Mhm. Aber du sprichst wahrscheinlich gerade vom Triathlon, nicht von der Phase. Ach so. Vom
nee, die Einradzeit, die war noch davor. Wie tief hast du gegraben? Wie weit müssen wir jetzt?
Also wir sprechen von 2000, ne? Also,
ja, machst du jetzt alles offen hier oder was?
Nein. Ich habe viel gelesen, aber alles bleibt halt auch nicht hängen.
Nein, aber da habe ich wirklich in der Tat, glaube ich, so sportlich am meisten über mich lernen dürfen, einfach damals auch über die entsprechenden Wettkämpfe und Veranstaltungen und Titel und was auch immer. Genau.
Was macht man da im Wettkampf genau, wenn wir schon mal da sind?
Boah, es gibt den Rennbereich, halt so Leichtathletik-mäßig im Stadion. Ne?
Achso, aber dann 400 Meter Bahn so schnell wie möglich?
100 Meter, 400, 800, okay. Ne? Wie auch immer, bis hin zum Marathon, genau. Und den Artistikbereich, wo du halt Tricks fährst, einmal so kürmäßig und pflichtmäßig wie beim Eisgunstlauf. Genau.
Ja. Und was hast du dann gemacht? Oder macht man dann beides?
Boah, damals konnte man noch beides machen, heute ist das nicht mehr so. Aber erfolgreicher war ich in dem ganzen Artistikbereich.
Ja, dann hat es ja mit Triathlon genau den richtigen Sport danach gefunden, ne? Da muss man ja.
Ach du, das war irgendwie Verletzung, hat das mit dem Einradfahren beendet und viel geschwommen, viel im Wasser gewesen und dann, wie es dann so ist, ne? Probieren wir es mal.
Ja, krass. Aber wann war dein letztes Rennen? Jetzt, wo wir hier schon das Fass aufgemacht haben.
Wo bist du jetzt schon wieder?
Also ich bin jetzt beim Triathlon, also wir sind ja jetzt chronologisch, wenn wir da vorgehen. Also ich könnte dir natürlich jetzt sagen, wie viele Ironmans du gemacht hast und so, das habe ich natürlich auch gelesen, aber
ja, aber es geht ja nicht um mich, geht ja um das Thema hier, oder?
Ja, aber man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen einschätzen können.
Ja. In der Schublade stecken.
Genau. Wir schlagen dich heute mit deinen eigenen Waffen.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was für Waffen habe ich, was erwartet.
Ja, nein, jetzt habe ich zu viel, jetzt habe ich die Schublade zu weit aufgemacht.
Ah, großartig. Ich kann auch nicht in deinen Augen lesen, leider. ich müsste jetzt echt überlegen. Also ich hatte 2018 eine ziemlich blöde, langwierige Verletzung, die auch lange nicht diagnostiziert werden konnte. Und ich weiß, ich habe danach noch irgendwie ein, zwei Wettkämpfe probiert, aber hat nicht mehr funktioniert. Ich kann jetzt aber gerade nicht sagen, ob es 19, 20 war, irgendwie so in dem Bereich.
Aber das ist ja wirklich noch frisch. Also,
ja, ich weiß nicht, Laufwettkämpfe, weiß nicht, also das passiert noch.
Und das hat dann auch den Weg zur DTU geebnet?
Der Weg zur DTU kam über die Prävention sexualisierter Gewalt, über die Ansprechperson. Ich habe meine erste Psychologenstelle damals in der Jugendhilfe gehabt, habe parallel ja freiberuflich im Sport gearbeitet und habe da entsprechende Weiterbildungen sowohl in der Jugendhilfe in dem Bereich gemacht, als auch im Sport im Bereich der Prävention halt. Und bin damals mit dem Dennis Sandig ins Gespräch gekommen, der mich dann mit Mirko Bayer verknüpft hat. Und so ging es dann quasi in Richtung DTU. Und von da aus ging es dann mal hin und wieder in eine Trainerfortbildung, ne, als Referent. Und so ist der Weg in die DTU dann Stück für Stück gewachsen.
Und kannst du uns so ein bisschen groben Abriss geben, was wieder so ein Tätigkeits- und Aufgabenfeld aussieht? Also ich weiß natürlich so ein bisschen, was du da machst, aber so für alle Zuhörer da draußen, jetzt Verbandspsychologe ist ja dein offizieller Titel, das heißt für den Nationalkader, wer Teil der DTU ist, Teil des Kadersystems, hat eben Anspruch auf dich sozusagen, auf deine Zeit und genau, da kannst du gerne
einmal das, aber natürlich erzählen. aber natürlich auch an den Stützpunkten vor Ort, ne? Also die Psychologen vor Ort, die sollten schon somit die erste Ansprechperson sein und wenn das halt einfach nicht gegeben ist oder, ne, ich meine, wir reden ja über ein sensibles Feld, das heißt, die Passung muss ja auch stimmen, da bin ich dann auch eine Option sozusagen. Was dazu dann auch noch gehört, ist, jetzt hast du das Systemische angesprochen, dieser, ne, systemische Bereich, zu schauen, wie schaffen wir denn ein Umfeld, was leistungsförderlich ist, wo die Athleten und Athletinnen sich gut entwickeln können. Ja, klar. Simon, da sind wir uns auch schon einige Male begegnet im Bereich der Traineraus- und Weiterbildung. Ich glaube, das sind so die Felder, über die wir da sprechen.
Genau. Was ich da eigentlich mitgenommen habe, was ich mir dachte, kann man hier auch gut anführen, weil man ja das Feld der Sportpsychologie ist ja erstmal sehr abstrakt. Man fragt sich, okay, was ist es eigentlich? Du hast, weil was Gutes gesagt, finde ich, dass es grundsätzlich erstmal um die Leistungssteigerung geht. Also kannst du es gerne noch ein bisschen einordnen, dass man da jetzt nicht hingeht und alle Töpfe aufmacht, so ungefähr, sondern dass man eben schon sportbezogen, eben leistungsbezogen dann mit den Athleten, Athletinnen arbeitet.
Genau, wir sind ja nicht im Bereich der klinischen Psychologie, wo es halt um Störungsbilder, Krankheitsbilder geht, sondern im Bereich der Leistungsentwicklung, der Leistungsoptimierung. Ich sehe mich so ein bisschen als Unterstützer, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, zu einem bestimmten definierten Zeitpunkt das Bestmögliche an Leistung bringen zu können. Ja? Ich glaube, so eins der Paradebeispiele dafür ist es ja, dass wir einen Hochspringer, der die 1,80 springen kann, nicht dazu bringen werden, die 1,90 zu springen, sondern eher dann auch so nah, wie es geht, an die 1,80 ranzukommen, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist so ein ganz klassisches Thema. Und natürlich, was auch immer weiter wächst und was, glaube ich, auch in den Medien immer sichtbarer wird, natürlich auch die mentale Gesundheit. Weil natürlich, wenn ich mental gesund bin, resilient bin, mit den Unwägbarkeiten der Emotionen und des Lebens umgehen kann, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich gesund durch die sportliche Karriere gehe und auch gut meine Leistung erbringen kann, durchaus größer, ne? Also ich meine, es ist ja klar, wenn ich mal nicht gut drauf bin, kann ich trotzdem mal ein gutes Rennen haben. Aber ich hoffe, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, wenn ich dauerhaft nicht gut drauf bin, dann wird es auch schwer, dauerhaft Leistung bringen zu können, oder?
Ja, absolut. Absolut. Und finde ich auch spannend, gerade zum ersten Punkt, daran oder in die Richtung geht eine Frage von mir. Kannst du grob einschätzen oder beziffern, wie häufig es vorkommt, dass Athleten quasi von sich aus auf dich zugehen? Und wie häufig es passiert, dass quasi Athleten nahegelegt wird, auf dich zuzugehen? Weil, also zum Beispiel bei mir als Beispiel, einfach, dass du da vielleicht ein bisschen Hintergrund hast, ich habe jetzt mit zwei Sportpsychologin bisher zusammengearbeitet und das erste Mal bin ich wirklich da drauf zugegangen, wo ich mich quasi ja, in Häkchen privat drum gekümmert habe, einfach weil ich vor allem neugierig war auf das Thema und weil ich halt wirklich auch das mir einfach gedacht habe, dass da eine Leistungsreserve ist. Ich hatte jetzt gefühlt keine Probleme, aber ich habe mir halt gedacht, okay, ich meine, jedem ist, glaube ich, bewusst, wie wichtig das ist und jeder kennt es, wenn man mal irgendwie von irgendwas genervt ist oder so, wie es einem dann gefühlt so den Stecker ziehen kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich halt dann noch, auch wenn für manche alles gut ist, nochmal 1-2% rauskitzeln. Und jetzt zuletzt hatte ich über meinen Sponsor Red Bull halt die Möglichkeit, wahrscheinlich ähnlich wie jetzt das bei den Kaderathleten ist, da halt mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, was halt deutlich einfacher ist, wenn schon jemand direkt da ist, wo man halt drauf zugehen kann, statt sich da privat drum kümmern zu müssen, erstmal so. Deswegen von mir da halt so die Frage, einfach weil ich es jetzt halt aus zwei verschiedenen Perspektiven kenne, wie ist so der, gibt es so einen typischen Weg, wie Athletinnen und Athleten zu dir kommen?
Ich habe jetzt, während du die Frage gestellt hast, gut überlegen können. Ich würde das Feld erstmal größer machen. Ich bin ja nicht nur für die DTU tätig, sondern auch im freien Feld, ne? Und ich glaube, das lässt sich schwer beziffern, wenn ich mal so reinschaue. Ich glaube, häufig braucht es noch einen Auslöser. Also ne, mir fallen wenige Fälle in den letzten, und ich versuche jetzt mal nicht zu weit zurückzudenken, weil sich schon viel verändert in dem Bereich. Also wenn ich so 10 Jahre zurückgehe, da waren es wirklich mehr so, ich habe da ein Problem, ich brauche mal Hilfe. Mittlerweile ist es schon so, dass viele Athletinnen und Athleten aus den unterschiedlichen Sportarten auch kommen, weil die sagen, hey, ich möchte gerne den Faktor auch nutzen, dann im Wettkampf performen zu können. Häufig gibt es aber doch aus dem Umfeld, also ich glaube schon, dass der Impuls von außen häufig noch ein Auslöser ist, der Leute dazu bringt zu sagen, ich schaue mal, dass ich mich da aufstelle, dass ich mir Unterstützung hole und mich da aufstelle. Wie gesagt, ich kann es leider nicht beziffern, aber ich glaube, der Impuls aus dem System, aus dem Umfeld, aus der Familie ist häufig schon noch hilfreich bis nötig.
Ja, spannend. Und wenn du dann anfängst, zusammenzuarbeiten, gibt es so, oder ich sag mal, was sind, sicherlich begleitest du einige jetzt schon auch schon jahrelang, andere vielleicht auch dann nur kürzer oder so, aber kannst du da auch so, ja, es ist ja wahrscheinlich auch super schwierig, aber gibt es so eine klassische Dauer, mit der du, wo du dazu zusammenarbeitest mit Athletinnen und Athleten?
Das wäre total schön, wenn ich das sagen könnte, so wie du schon sagst, also weißt du, wenn es jetzt ein konkretes Anliegen gibt, irgendwie so, Weiß nicht, ich habe, ne, Schwimmen am Anfang macht mir Kopfschmerzen. Und die Methoden, die wir dann zusammen erarbeiten, passen super gut zusammen und es passt auch vom Saisonverlauf her, dass man viel und schnell ausprobieren kann. Dann geht es vielleicht schneller, als wenn sich aus einem Thema noch mehr ergibt. Und für manche Athletinnen und Athleten ist es ja auch ein guter, hilfreicher Reflexionsrahmen.
Ja, voll.
Der dann auch einfach gern genutzt wird, um vielleicht, weiß nicht, vor dem Wettkampf nochmal zu überlegen, okay, welche Strategie gehen wir jetzt an oder wie möchte ich mich da aufstellen oder immer vor dem Wettkampf, ich brauche das nochmal, um mich zu setteln, zu resetten, um den Stress aus dem Körper zu ziehen. Deswegen, also es ist, glaube ich, sehr auftragsabhängig und sehr anliegenspezifisch. Deswegen, ja. Muss ich dich enttäuschen, Mika?
Ja. Nee, also ich meine, ist ja einfach so. Und für mich war das auch dann teilweise, also ich fand es erstmal echt super spannend, weil wir auch dann so Persönlichkeitstypen-Tests und sowas gemacht haben, wo ich auch dann im Alltag quasi viel reflektieren konnte und dann so bei meinen Reaktionen auf bestimmte Sachen, die konnte ich mir dann deutlich besser dadurch quasi erklären und fand es einfach cool, da auch mal so ein bisschen Theorie halt zuzulernen. Aber häufig war es auch wirklich so, dass ich einfach gefühlt von einer Stunde, die wir hatten, habe ich so 57 Minuten lang einfach nur geredet. Aber trotzdem tat es halt irgendwie gut. Also trotzdem hat es irgendwie was. Und es war jetzt gar nicht so, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte, aber trotzdem gut. Also das ist wahrscheinlich auch wieder total individuell. Aber da vielleicht mal Frage an Nils so, was hast du da für Erfahrungen? Was hast du da so gemacht? Während deiner aktiven Karriere?
Ja, vielleicht, also ich habe, glaube ich, die komplette Bandbreite durch. Also wenn wir jetzt schon irgendwie zurückblicken, ich glaube, das erste Mal habe ich 2008 mit einer Sportpsychologin, damals vom OSP Potsdam, zusammengearbeitet, was auch ganz witzig gewesen ist, weil so der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich in einem Quali-Rennen ist mir die Kette runtergefallen und ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und dann war das so ein bisschen dann halt auch der Impuls von außen. Also mein damaliger Trainer hat halt gesagt, hier, wir haben da jemanden vom Olympiastützpunkt, hör dir das mal an. Und so im Nachgang war es eigentlich ganz witzig, weil es gab dann irgendwann noch einen Platz und wir waren zu zweit und wir waren beide in einer Trainingsgruppe und wir haben beide mit dieser Psychologin zusammengearbeitet, mehr oder weniger, wie wir den anderen schlagen können, wenn man das so über, also man hat schon eine Strategie entwickelt, halt wie man dann auf dieses eine Rennen da halt in diesem Rennen halt maximal vorbereitet ist. Wenn man das jetzt weiterdenkt, ist natürlich dann natürlich auch da drin, besser zu sein wie jemand anderes und ist halt immer noch zwischen Franz Löschke und mir eigentlich so ein Running Gag. Und das Witzige ist eigentlich gewesen, dass es dann ein Duathlon gewesen ist, weil Wasserqualität so schlecht und dann gab es dieses Rennen halt nicht. Und da habe ich so zum ersten Mal mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet oder einer Psychologin. Da ging es viel so um Strategieentwicklung. Also was passiert, wenn die Kette runterfällt? Also dass man dann wirklich, weiß ich nicht, wie so eine Checklist hat. Das Erste, was ich mache, ist das, dann mache ich das und dann mache ich das. Aber wenn man da so drin ist, dann ist es total klar und dann fühlt man sich total vorbereitet. Aber ich habe halt auch gedacht, und das ist ja wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren auch immer noch so die Meinung gewesen, dass wenn man sich da Hilfe geholt hat, also gerade so in das Mentale, dass man irgendwie gefühlt zum Arzt gegangen ist, ne? Also zum Arzt, weil man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie geheilt werden muss. Aber darum geht's ja in den wenigsten Fällen. Und das ist halt mittlerweile, hat sich das schon total weiterentwickelt, dass, glaube ich, auch grundsätzlich viele offener sind dem gegenüber. Und das habe ich dann auch schon in meiner Karriere dann gemerkt. Also das zweite Mal, das war dann schon so zu meiner Hochphase. Ich hatte halt immer dieses Problem, dass es ist so dieses typische, bin ich der Jäger oder bin ich der gejagte Szenario. Also ich bin halt gut Rad gefahren und dann habe ich halt irgendwann den, der von hinten kommt, den habe ich halt einfach zu stark geredet und habe halt selber gemerkt, wie ich halt angefangen habe, im Rennen irgendwie zu verkrampfen. Und dann haben wir halt probiert und dann habe ich das so mit auch einer Psychologin damals zusammen ausgewertet, wie man das so mit, also dass es mir halt hilft, irgendwie positiv zu bleiben. Also wir haben das dann gekoppelt mit Schlagwörtern, irgendwie mit Techniksachen, also dass ich halt, wenn ich halt merke, okay, jetzt kommt dieser negative Gedanke in den Kopf, dass ich das halt koppel mit, weiß ich nicht, jetzt muss ich besonders viel Kniehub machen oder jetzt muss ich irgendwie auf meine Armarbeit achten, um irgendwie diesen negativen Gedanken so ein bisschen von mir wegzuziehen. Und das habe ich dann schon auch lange gemacht. Also ich war dann ja auch noch mal schwer verletzt. wo es mir total geholfen hat. Und beim dritten Mal, also es war schon so, ich meine, der Zeitraum ist so 5 bis 6 Jahre lang. Das erste Mal, das war so 1,5 Jahre und dann ist es auch eigentlich eher geendet, weil ich dann weggegangen bin aus Potsdam, beziehungsweise die Sportpsychologin, die ist, die hatte, glaube ich, Elternzeit oder die ist Mama geworden und dann war die raus und ich habe es dann irgendwie einfach nie wieder angefangen dann danach. Und das letzte Mal habe ich wirklich, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich gemacht habe, eigentlich so im letzten halben Jahr vor meiner Karriere. Und dann ist es natürlich irgendwie, man geht ja nochmal alles so, geht man nochmal so durch und man, also mir ging es halt auch so darum, so die, für mich selber die Frage zu beantworten, lohnt es sich noch hier weiter irgendwie Gas zu geben oder wie geht es halt auch danach weiter? Und da fand ich es total wertvoll, jemanden zu haben, also es war ein Psychologe, mit dem ich mich halt einfach alle 3 bis 4 Wochen austauschen konnte. Und da war dann auch relativ klar, und ich glaube, das ist auch nur durch diesen Austausch dann gewesen, dann ist es vielleicht eher so diese psychologische Ebene gewesen und nicht vielleicht so diese strategische Ebene, was ich vorher erzählt habe, wo es immer darum ging, ich probiere strategisch etwas zu entwickeln, um dann in dieser Rennsituation etwas besser zu machen. Ich glaube, beim letzten Mal war es dann wirklich einfach, um im Kopf dann eine klare Entscheidung zu treffen, die ich dann im Nachgang halt nicht bereue. Und deswegen war das total wertvoll, sich da auszutauschen. Und dann war wirklich als ich dann für mich das entschieden habe, war das auch klar und ich habe es auch seitdem nicht mehr bereut. Und ich glaube, wenn ich diesen Austausch nicht gehabt hätte, dann also ich weiß nicht, wie ich danach anders reagiert hätte, aber ich habe zumindest so das Gefühl gehabt, alles, was ich mal irgendwie mit jemandem klären wollte, habe ich halt geklärt, weil es ist ja dann doch auch, also es ist ja schon sehr persönlich, was man da dann so von sich gibt. Und das ist schon ja, in die Richtung, wie gesagt, hat es mir halt total geholfen in diesem Prozess. Also es sind so 3, würde ich mal meinen, so verschiedene Ebenen, wo ich Kontakt halte mit Mentaltraining, Psychologie, whatever, you name it.
Sollen wir auf den Unterschied auch noch kurz eingehen? So für die Klarheit,
ja, gerne.
Oder?
Ja, ich jetzt.
Nils hat uns erstmal erschlagen.
Was?
Ja. Nils hat uns erschlagen.
Ich fand das total spannend. Also mich würde zum Beispiel interessieren, was hast du an Strategien genutzt, um dich zu refokussieren? Weil das ist ja wirklich so ein Klassiker, so gerade auf den längeren Distanzen. Man kann ja auch nochmal unterscheiden, was sind so die mentalen Anforderungsprofile im Kurzdistanz-Triathlon und im Langdistanz-Triathlon. Und auf der Langdistanz ist natürlich so das Thema Gedankenmanagement nochmal ein ganz zentrales und auch das Thema Konzentrationssteuerung, weil das ist natürlich nichts, was du die ganze Zeit da oben hältst. Ne? Das ist halt auf und ab und ups, auf einmal habe ich Daten oder Verpflegung vergessen und blöd. Von daher, also was hast du konkret genutzt, um dann mit diesen störenden Gedanken umzugehen?
Ja, also was ich immer extrem gut konnte, war mich auf dem Rennen zu fokussieren. Also vorher hatte ich nie Probleme. Also ich glaube auch, also auch mein näheres Umfeld, ich glaube, hat mich auch gehasst die letzten 3, 4 Tage vorm Rennen. Also auch wenn wir Niklas fragen, es war, glaube ich, nicht immer einfach mit mir so davor. Und ich war auch so total, dass ich meine Marotten hatte und die mussten auch so eingehalten werden, koste es, was es wolle. Aber ich hatte halt immer so, mein großes Problem ist dann halt so dieses, was ich halt meinte, dieses, bin ich jetzt der Jäger oder bin ich halt der Gejagte? Mhm. Und dadurch, dass ich diese Situation halt immer hatte und eigentlich relativ lang eigentlich für mich selber keine Erfolgserlebnisse hatte. Also ich bin eigentlich so, weil wahrscheinlich in einem Zeitraum von 2013 bis 2018 bin ich halt gefühlt in jedem Rennen auf dem Podest gewesen, aber ich habe die wenigsten Rennen gewonnen, weil ich halt immer so dieses Problem halt irgendwann hatte, den Vorsprung, den ich hatte, dann über die Ziellinie zu bringen. Und ich meine, das krasseste Beispiel ist halt Rot gewesen, 2014, da habe ich dann geführt und Timo Bracht hat mich dann irgendwann überholt, so bei Kilometer 31 und da habe ich richtig gemerkt, so der will das hier einfach mehr. Und dann haben wir viel in die Richtung so gearbeitet, also auch von außerhalb, also Sarah, meine Frau, wurde da auch mit involviert und auch Niklas, dass die mir dann wie so Keywords zugerufen haben. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was unser Keyword gewesen ist. Es hat aber auf jeden Fall etwas mit der Lauftechnik zu tun und es hat auch so ein bisschen was mit so einem Armwinkel zu tun. Also das haben wir dann auch rausgefunden, dass wenn ich mich darauf fokussiere, dass sich meine Lauftechnik verbessert. Oder dass ich, oder andersrum, wenn ich halt, man hat von außen gesehen, wenn negative Gedanken zu mir gekommen sind. Also man hat eher gesehen, dass sich etwas verschlechtert. Und wenn ich mich darauf wieder fokussiert habe, dann hat sich das verbessert dann quasi wieder. Und das habe ich dann schon auch im Training dann auch mit denjenigen. Also Sarah hat es mir jetzt nicht alle 5 Minuten zugerufen oder so. Es war eher so ein, wie soll man sagen, nonverbale Kommunikation. Aber es hat schon so geholfen, sich darauf zu fokussieren. Und ich habe richtig gemerkt, dass irgendwas passiert. Also dann natürlich nie durchgängig. Also es ist dann schon auch harte Arbeit gewesen im Kopf. Also man musste sich immer wieder dran erinnern. Und sicherlich irgendwie bei Kilometer 30, 36 fällt es einem auch deutlich schwerer wie bei Kilometer 12. Ist natürlich auch ganz klar. Aber es hatte schon einen krassen Effekt. Und halt, was ich halt meinte, was ich dann irgendwann auch selber für mich gemacht habe, so dieses, was passiert, wenn? Also angefangen mit dieser Erfahrung, mit dieser Kette. Und dann hatte ich das dann irgendwann gefühlt, innerlich hatte ich eine totale Strichliste, also oder nicht wie so eine Checkliste, was ich bei den einzelnen Sachen tun muss. Und das hat mir schon geholfen, das hat mir auch immer Sicherheit gegeben.
Ich will gerade sagen, das ist ja total wichtig, denn du hast Sicherheit in einem Umfeld, wo du halt auch nicht alles kontrollieren kannst, den Fokus dann darauf zu setzen, was kann ich kontrollieren und wie gehe ich im Fall des Falls damit um, ist ja total hilfreich. Ne? Genauso wie die Routinen, die du vorhin als Marotten bezeichnet hast, in der Vorbereitung auf den Wettkampf einfach dein Programm über 3-4 Tage abzuspulen, gibt ja auch Sicherheit. Ne? Und hilft total dann auch, im richtigen Modus, im richtigen Mindset auch an der Startlinie zu stehen, ne? Wenn du einmal weißt, wie du das für dich gestalten kannst.
Ja, ist natürlich, also klar, aber ist natürlich immer so ein bisschen egoistisch. Ne? Man ist ja irgendwie nicht alleine auf dieser Welt und es sind ja Leute drumherum. Und klar dreht sich dann vieles dann darum. Aber Also wie gesagt, ich hatte dann so Phasen wie...
Moment musst du ja auch egoistisch sein als Leistungssportler.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, klar, danke, es gehört halt...
Also ist es wirklich Egoismus oder ist es einfach nur, also solange du jetzt nicht die anderen 300, ne, wir reden jetzt hier nicht über ein Rennen, aber die anderen 320 Tage des Jahres irgendwie genauso durch die Gegend läufst, ist ja okay, denke ich. Also dein Umfeld weiß, worum es geht, es ist dein Job, es ist eine wichtige Situation, ich finde... Um Erfolg zu haben, um erfolgreich zu sein, muss man bestimmte Schritte dann auch in entsprechenden Phasen gehen dürfen.
Nee, sehe ich auch so. Und ich finde es wirklich spannend so, weil ich es jetzt gerade mit mir auch vergleiche, ist schon deutlich konkreter, über was ihr da sprecht. Und finde ich wirklich spannend. Bei mir war es wirklich viel mehr eher so außerhalb vom Wettkampf und deutlich unkonkreter. Ja, eher so Richtung so philosophisch oder sowas. Es ging halt viel mehr so um Alltag und so Geschichten. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, was wir so ein bisschen im Rennen besprochen haben, weil ich habe ja dieses Bild, da kommen wir jetzt auch wieder zu Bocky zurück, dieses Bild mit dem Beyblade, dass ich so das so im Rennen so wie so ein Beyblade bin. Also quasi einfach, ich muss mich im Alltag hochleveln, mein Beyblade verbessern und im Rennen ist dann mein Avatar oder halt das Beyblade, das spielt einfach dann, das macht dann schon sein Ding, ihr Ding so. Und da, ja, das habe ich einfach so im Autopilot, habe ich das schon drin. Und das Einzige, was ich so habe, weil das ist mir 2021, als ich das erste Mal Mitteldistanzen gemacht habe, aufgefallen, dass wenn ich so alles unter Kontrolle habe im Rennen, dass ich dann so aktiv quasi so die Umgebung um mich so wahrnehme. Also zum Beispiel ganz krass weiß ich noch, auf Lanzarote bin ich so geschwommen und war gut im Rennen, lag an einer guten Position und habe dann so aktiv die Fische unter mir wahrgenommen und die so beobachtet und sowas. Und mir dann da halt so gedacht, oh, wie geil ist das so. Damals habe ich noch nicht viel Geld verdient, aber trotzdem so, okay, ich verdiene jetzt hier irgendwie so gerade mein Geld mit und kann hier so Fische beobachten. Und das dann wiederum zum Beispiel in St. George das Jahr darauf war so ganz früh der Start, 6.30 Uhr oder so, oder halt so ein Sonnenaufgang bei diesen Bergen Utahs, diese rote Berge, habe ich auch im Wasser quasi beobachtet und das so am Anfang vom Radfahren, was eigentlich eine Stresssituation ist. Und da haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist das Einzige, wo wir wirklich über Rennen gesprochen haben und sonst ging es viel mehr um so Alltagssachen oder sowas. Ja, auch da vielleicht jetzt wieder an dich, Christian, so die Frage. Auch das kannst du bestimmt nicht verallgemeinern, aber wie würdest du das unterscheiden, so quasi die verschiedenen Phasen, wenn wir einmal quasi vor dem Wettkampf sind, eher Training, Alltag, dann und dann halt so im Wettkampf. Was sind da so,
wie finde ich Themen, da, was ist eine
Frage, aber ja, genau, so, vielleicht klassische Themen oder auch Potenziale, um es mal so zu formulieren.
Potenziale kommen wir gleich nochmal zu, ne? Mhm. Einerseits geht es natürlich um den Aufbau mentaler Stärke, Leistungsentwicklung, den Umgang mit Druck vor allen Dingen. Ne? ein Verständnis dafür zu entwickeln, was passiert eigentlich mit mir in so einer Drucksituation, und zu verstehen, ich suche mir das ja nicht aus. Das ist ja was, was einfach kommt, weil es evolutionär einfach so ist. Trotzdem kann ich damit ja umgehen lernen. Ne? Also ich kann Strategien entwickeln, mit meinen eigenen Druckreaktionen umzugehen. Dann sind es Themen wie Ängste, egal ob wir jetzt über Sturzängste oder, ne, über das Thema Schwimmstart sprechen. Simon, ich weiß nicht, wie du die Wege zur ersten Boje immer so erlebt hast. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Oder? Unvermeidbar.
Genau. Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, irgendwie ne, Umgang mit Emotionen, die ja auch einfach kommen. Konzentrationsthemen, ganz viel in unserer Sportart auch. Der innere Kritiker, der immer wieder aktiv wird, und das eigene Selbstgespräch, Erwartungsmanagement von mir oder auch wahrgenommen vom Umfeld, Umgang mit Rückschlägen, nicht erreichten Zielen. Was in den letzten Jahren, aber unabhängig vom Triathlon, so immer ein größeres Thema auch geworden ist, ist der Umgang mit sozialen Medien, ne, weil das macht schon was. Erholungsbelastungssteuerung, nur gerade in so einer trainingsintensiven Sportart, auch immer wieder ein Thema. Und aber auch, wie du es gesagt hast, so persönliche Themen, die auch immer mal wieder kommen. Ne? Verletzungsmanagement und Karriereende, ja, da auch nochmal zu nennen. Was war deine zweite Frage, Mika? Hilf mir.
Potenziale, ja, glaube ich, war noch.
Genau, so die Potenziale in den verschiedenen Phasen quasi. Obwohl mir da jetzt auch gerade schon wieder zig Fragen zu einfallen.
Ja, hau also raus.
Gerade zum Thema Verletzungsmanagement. Ich meine, das kennt, glaube ich, das kennt wahrscheinlich fast jeder von unseren Zuhörenden. Und jeder weiß, wie einen sowas runterzieht. Und dann, wenn man sich jetzt dann noch da reinversetzt, dass man da noch, dass es quasi sein Beruf ist, dann wird einem vielleicht klar, wie belastend das da halt für einen sein kann, wenn man halt in so einer Phase ist. Und da beobachte ich schon bei mir selber und auch bei anderen, dass dann häufig zu so eine Downward Spiral quasi wird. Also man ist verletzt, man will weniger irgendwie sozialen Kontakt und so, und dann geht so eins nach dem anderen so ein bisschen halt, ja, wie den Bach so runter. Das beobachte ich zumindest so in meinem Umfeld als so echt ein relativ großes Problem. Wie würdest du da jetzt zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal als bisschen konkretes Beispiel vielleicht nehmen. Wie sähe da so eine Betreuung von deiner Seite aus?
Erstmal finde ich ganz wichtig, in so einem Moment, wenn es passiert ist, ne, kommt ja häufig dieses Warum ich und ich finde es aber okay, man darf die negativen Gefühle dann auch einfach mal zulassen, ne, weil also es ist Realität und Emotionen sind da, die dürfen auch da sein. Das wird ganz häufig übersehen. Man darf auch mal wütend sein, man darf traurig sein. Das sind ganz normale Reaktionen darauf, dass das Normale einfach gerade nicht möglich ist. Ne? Dann kann man in so einem ersten Schritt immer noch mal gucken, okay, wie kann ich vielleicht die Verletzung auch reframen? Also, dass ich das jetzt noch mal als Projektheilung sehe oder irgendwie als Rehabilitationstrainingsphase, um dann auch mit kleinen Zielen zu arbeiten. Ne? Wenn die großen sportlichen Ziele dann für den Moment vielleicht wegfallen, dann brauchen Athleten ganz häufig einfach auch kleine Ziele, neue kurzfristige Reha-Ziele. Ne? Und da ist dann vielleicht auch gut, mit den Physios zusammen zu überlegen, was können denn jetzt kleine Ziele sein, die Motivation aufrechthalten, plus auch die Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl dafür, dass ich wirksam bin in dem, was ich tue, aufrechterhalten. Ne? Also, dass ich erlebe, okay, ich schaffe was. Ne? Dann den Blick nicht immer nur auf das zu wenden, was gerade nicht läuft, sondern auch ressourcenorientiert zu gucken, hey, was funktioniert denn gerade? Ne? Was kann ich denn trotz der Verletzung machen? Was ist denn trotzdem möglich? Kann ich die Zeit meinetwegen nutzen, um mentale Trainingstechniken zu erarbeiten? Kann ich mir vielleicht noch ein paar Entspannungstechniken aneignen, die mir dann helfen, vorm Wettkampf zum Beispiel ruhiger zu werden? Ne? Ich weiß nicht, wer von euch Erfahrung, Simon, wir hatten da in irgendeinem Gespräch abseits schon mal über Visualisierungstechniken gesprochen, ne? Dass man Bewegungsabläufe ja auch gut im Kopf einfach mal durchspielen kann, um zum Beispiel die Muskulatur in den neuronalen Bahnen aktiv zu halten. Ne? Oder halt auch sich vorstellen, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass wenn ich mir vorstelle, wie Gewebe heilt zum Beispiel, dass das auch einen Effekt hat. Ne? So kann ich arbeiten. Ich sollte das Umfeld mit einbeziehen, weil was passiert? Ich rutsche auf einmal als Athlet, der immer in seinem gewohnten Umfeld war, raus. Die wahrscheinlich oder die Gefahr, irgendwo auf der Couch zu landen, ist groß. Doof. Ne? Ist auch ein Risikofaktor dann für Depressionen. Das heißt ja auch wichtig, irgendwie den Kontakt zum Umfeld zu halten und vielleicht trotzdem in der Schwimmhalle irgendwie zu stehen und da vom Trainer eingebunden irgendwie aktiv zu sein. Und mal zu schauen, wer in meinem Umfeld ist eigentlich gerade hilfreich für mich? Wo kann ich mir was Gutes tun? Ne? Was, du hast den Profisportler angesprochen, da natürlich auch nochmal immer ein Thema ist, wie gehe ich mit dem Druck von außen um? Ne? Und das ist wichtig, das auch für sich zu thematisieren und Strategien zu entwickeln irgendwie. Ne?
Hm. Ja, aber ich finde, Thema Visualisierung ist, also hat mir immer extrem geholfen. Also wo wir gequatscht haben, haben wir, glaube ich, auch über den so Vorstartroutinen, glaube ich, gesprochen. Und ich komme ja aus dem Ski Alpin und da war ja jetzt gerade Winterolympia. Man sieht ja oft, dass die Athleten oben am Start stehen und so mit geschlossenen Augen, mit den Händen die Bewegung von dem vor ihnen liegenden Lauf durchgehen. Und das haben wir, unser Trainer hat das uns früher schon immer beigebracht, da war ich ja wirklich noch jung, so Alter 10 bis 14. Und das habe ich mir für den Triathlon auch übernommen. Und also mir hat das immer super geholfen, am Abend vorm Einschlafen und tatsächlich auch nochmal in der Früh beim Check-in nochmal so mit geschlossenen Augen einfach den gesamten Ablauf durchzugehen. Also von Start bis Ziellinie. Also einfach so vorgestellt, okay, welche Bewegungsabläufe, was muss ich tun, damit es einfach, wie Mika schon auch gesagt hat, im Rennen dann möglichst automatisiert abläuft und ich dort wenig Energieleistung irgendwie drauf verschwenden muss. Und das hat mir immer super viel Ruhe gegeben halt vor dem Rennen. So, weil ich auch ähnlich wie Nils halt dann irgendwie Eventualitäten noch durchgegangen bin, was passiert oder was mache ich, wenn das passiert und so. Aber eher gar nicht so Problemansatz, sage ich mal, das geht schief, ich mache das, sondern eher so, wie will ich es auf jeden Fall machen, dass es alles klappt. Ja.
Genau, und um das jetzt einfach auch mal plastisch vielleicht mal einfach ausprobieren zu können, ne, ist ja eine so eine klassische Übung, wer will, kann ja auch einfach mal eben mitmachen, sich hinstellen, die Arme seitlich ausstrecken, ne, und dann mal schauen, wie weit kann ich eigentlich rotieren, über den Daumen nach hinten gucken und schauen, wie weit kann ich rotieren. Den Punkt mal merken, dann zurückkommen in die Nullstellung, sich mal entspannt hinstellen, Augen schließen, vorstellen, wie ich mich drehe, wie ich mich immer weiter drehe, ne, und vielleicht mal noch so 2, 3 imaginäre Drehungen machen. Und dann jetzt nochmal in der Tat umsetzen. Und ich bin mir sicher, dass 95-99% der, die das jetzt auch ausprobiert haben, die vielleicht nicht im Auto sitzen und das getestet haben, in der Tat auch weitergekommen sind. Und das allein halt über diese Vorstellung der Bewegung. Ne? Also zeigt, dass da wirklich was dran ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn ich mir eine Bewegung auch einfach nur vorstelle, die gleichen Hirnareale aktiviert werden wie in der tatsächlichen Bewegung. Von daher super effiziente Technik einerseits fürs Bewegungsmanagement, die ich aber auch super nutzen kann, um Entspannung hervorzurufen, die ich super nutzen kann, um mir meiner Stärken bewusst zu werden. So hypnotherapeutische Übungen gibt es da, die sind einfach in der Arbeit Gold wert.
Das wirklich mit den Bewegungen, das habe ich schon mal gehört. Aber du hast es vorhin auch im Nebensatz erwähnt mit der Gewebeheilung. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber ja, ich meine, wenn man jetzt drüber nachdenkt, quasi, warum nicht? Also,
du hast ja auch, wenn du, sagen wir mal, linkes Bein ist verletzt, du machst nur Training fürs rechte Bein, hast du ja, glaube ich, auch bis zu 20-30% trotzdem Effekt auch für das linke Bein. Das ist ja auch relativ gut belegt inzwischen. Das finde ich auch echt krass.
Ja, aber ich fand auch so, allein, wenn man Verletzungen hatte, und ich hatte ja schon ein paar, ich habe ja irgendwann so eine Magnetfeldmatte gehabt, habe überhaupt nicht dran geglaubt, aber allein so dieses, ich mache etwas. Also ich habe irgendwann dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich hatte das Bedürfnis, einfach irgendwas zu machen. Also so dieses Abzuwarten hat mich halt fertig gemacht. Und allein so dieses, so eine, ich hatte dann wie so eine Schlaufe dann, ich hatte so einen Ermüdungsbruch, hatte ich ja immer viele Probleme mit. Ich hatte dann einfach so eine Schlaufe um den Schienbein rum. Und gefühlt habe ich es dadurch in den Griff bekommen. Also es ist total doof, aber so, ich war halt dreimal 24 Minuten am Tag in dieser Schlaufe drin und es hat total was Positives in mir bewirkt. Und ich glaube halt, ich meine, es geht ja genau in so eine Richtung rein. Also dass wenn man einfach nur das Gefühl hat, man macht hier irgendwie gerade was oder man macht irgendwas Gutes, dass dann irgendwie automatisch der Körper so mitzieht.
Was mir gerade noch, wir sind jetzt so ein bisschen hier abgekommen, einen Punkt will ich unbedingt noch hinzufügen, weil ich es halt auch total wichtig finde, gerade so in der Arbeit auch mit Nachwuchsathleten und wenn es dann um Verletzungen geht und so, dass man Identität hat, die über den Sport hinausgeht. Weißt du, wenn ich jetzt nur den Standbein oder das Standbein Sport habe und irgendwie, weil ich dann im Internat bin, irgendwie mit wenig Zeit habe noch für Familie, weil ich aufgrund meines intensiven Hobbys, Schrägstrich Berufs, einfach auch wenig Zeit für Freunde habe und dann auch sowieso kein anderes Hobby machen kann. Und dann bricht mir aufgrund einer Verletzung mein Sport auch noch weg. Dann stehe ich ja gerade mal so gefühlt vor dem Nichts in dem Moment. Ne? Dass man zumindest versucht, seine anderen Herdplatten noch so ein bisschen, klar, ne, es ist immer eine Frage der Balance und wie passt es gerade in die Phase, aber dass man nicht komplett alles andere aufgibt und wegbrennt.
Auch noch so eine bisschen allgemeinere Frage von mir, so Thema Psychologie. Wann würdest du generell sagen, sollte jemand zu dir kommen als Sportpsychologe und wann würdest du sagen, lieber als zum normalen Psychologen? Oder kommt es auch manchmal vor, dass du jemanden dann quasi weiterleitest? Wie ist da quasi so die Überschneidung?
Also normaler Psychologe, du meinst wahrscheinlich dann den Psychotherapeuten, ne?
Genau, sorry, ja.
Nee, warum sorry, ist ja gut, aber ich glaube, das ist ja auch eine Unterscheidung, die einfach gar nicht so trivial ist und die auch nicht immer in allen Köpfen drin ist, ne? Sobald jetzt irgendeine etwas Krankheitswert hat, zum Beispiel, wenn es eine manifestierte Essstörung ist, wenn es eine wirklich manifestierte Depression ist oder so, oder ich einfach auch die Vermutung habe, dann würde ich immer zum Therapeuten überweisen, weil irgendwo sind halt auch die sportpsychologischen Grenzen, ne?
Okay. Ja, spannend. Nee, ich wollte noch davor sagen, dass das Gute ist ja, als Triathlet können wir ja immer irgendwas machen und können uns immer irgendwie beschäftigt halten.
Also und wenn es nur ist, sich mal mit Ernährung oder Psychologie auseinanderzusetzen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Nee, oder wenn es eine Schulterverletzung ist, setz dich aufs Rad. Gut, es wird tricky natürlich, je schwerwiegender die Verletzung wird, aber grundsätzlich
kann man da schon eine Verletzung vor Augen, wo ich denke, super.
Ja, nee, grundsätzlich kann man natürlich da kreativ sein. Also ich glaube, bei meinen Verletzungen hat mir das aber auch immer viel geholfen, wie du gesagt hast, wenn du halt keinen sozusagen Zweck hast oder Sinn an sich, sondern gar nichts machst, das ist wirklich das Schlimmste. Also ich habe mich da einfach auch oft viel und lange aufs Rad gesetzt oder bin halt mehr geschwommen. Und hat natürlich auch immer ein gutes Umfeld zum Glück. Aber das ist ja dann auch nicht selbst.
Wie ist denn mittlerweile so das Verständnis, dann den Mentaltrainer, Sportpsychologen auch in das ganze Konstrukt mit einzubinden? Also wenn ich das so von früher kenne, das war halt etwas, was ich dann mit dem Psychologen ausgemacht habe oder mit dem Mentaltrainer ausgemacht habe. Aber es hat halt immer diese Schnittstelle gefehlt, so, wie kriegt der Trainer Bescheid, der der Physiotherapeut oder halt alle auch, für die es dann wichtig ist, ne? Dann Freundin, Freund, irgendwie das Umfeld, was dann halt auch irgendwie drauf achtet, dass man dann halt nicht irgendwie alle Eier in einen Korb setzt, sondern auch nichts drumherum vernachlässigt, dass man da halt irgendwie immer noch präsent ist. Weil ich meine, es sind ja schon viele dafür dann auch entscheidend, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht. Aber trotzdem, ich habe das halt immer als sehr isoliert wahrgenommen. Und ich habe, es war vielleicht auch ein bisschen so von mir aus, ich fand es auch total schwierig, darüber zu sprechen. Also so, ich habe das war cool so in dem Bilateralen. Aber das dann so weiterzutragen, ist ja schon irgendwie eine sehr persönliche Ebene. Da würde ich mal interessieren, wie man das mittlerweile so macht, jetzt gerade auch an den ganzen Stützpunkten. Ich glaube, es ist ja in jedem OSP auch meistens dann auch jemand angehangen, wie gerade der aktuelle Stand ist.
Ja. Na, der aktuelle Stand ist immer noch so wie zu deiner Zeit, dass der Psychologe per se erstmal ja ein Berufsgeheimnisträger ist. Das heißt, ich darf nicht das, was der Athlet, die Athletin mir anvertraut, einfach mal so weitergeben. Ne? Und das finde ich auch wichtig, dass der Rahmen erstmal geschützt ist, weil es sind persönliche Themen ganz häufig, die Thema sind und die willst du vielleicht auch gar nicht, dass ich die weitertrage. Aber es geht ja um deine Leistungsentwicklung. Das heißt schon, dass viele Athletinnen und Athleten auch sagen, okay, pass auf, es geht ja darum, dass ich nach vorne komme. Wie können wir denn jetzt dies und das Thema mit Trainer, Physio, was auch immer, gemeinsam in dem Feld besprechen? Der Rest bleibt außen vor, aber das Spezifische möchte ich besprochen haben, damit es mir hilft. Ja, also, weiß nicht, ich darf zum Beispiel Thema Verletzung wieder, ich darf nicht überzocken und ich habe da 2, 3 Schlagwörter, was auch immer, die mir sehr helfen, die mich daran erinnern, dass ich vielleicht ruhiger bleibe. Also, ne, besprich doch gerne das mal mit Physio und Trainer, damit die mir entsprechend bei den harten Einheiten nochmal ein Zeichen setzen können, dass ich nicht überzocke, weil ich merke, ich tue es dann sowieso und ich hänge mich zu weit rein. Ne? Von daher, ja, ist eine individuelle Absprachesache, aber wie du schon sagtest, da der Bereich der Psychologie ja sowieso so ein bisschen mehr ist doof, ne? Also mehr Akzeptanz erfährt, wird auch diese Hemmschwelle geringer, dass man über bestimmte Themen zumindest dann auch im Umfeld Bescheid weiß.
Ja, und wahrscheinlich sind die Trainer auch mehr in dem Thema drin wie vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, wenn ihr habt euch ja auch kennengelernt über eine Fortbildungsmaßnahme. Also ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, in der DTU ab einem gewissen Fortbildungsstand, ab einer gewissen Trainerausbildung ist auch Psychologie dann irgendwie wie so ein Modul, was da standardisiert vorkommt. Also da wird das Wissen ja schon auch vermittelt.
Hast du diese steigende Akzeptanz, merkst du die auch so im tagtäglichen Umgang? Also dass mehr Athleten auf dich zukommen und mehr Athletinnen, also in steigenden Anfragen sozusagen oder steigende Bereitschaft auch mitzuarbeiten? Weil alles, was du ja jetzt ja so erzählst, erfordert ja schon wirklich auch aktiv die Mitarbeit und man geht dann nicht einfach nur hin und lässt sich berieseln, sondern du musst ja wirklich auch selber mit anpacken und das im Alltag dann auch umsetzen, deine Strategien, die du dann mitgibst.
Da sind wir wieder bei dem Zahlenthema, ne? Wie definiert man steigende Bereitschaft? Ja, ich weiß. Was ist denn so aus deiner Trainerperspektive die Wahrnehmung?
Ja gut, also im Nachwuchs, sag ich mal, bin ich ja eher der Mann für alles. Also da ist natürlich schon irgendwann so, okay, muss ich rausfinden, bis wohin wollen die meine Beratung oder wo muss ich sagen, okay, das ist jetzt hier die Grenze von meinen Kompetenzen und da müsste ich dann in dem Moment einen Sportpsychologen zu Rate ziehen. Ich bin ja jetzt noch nicht super lang dabei. Deswegen, sage ich mal, habe ich damit jetzt noch nicht so viel Erfahrungen gemacht. Aber ja, ich versuche natürlich schon auch viel Tipps in die Richtung zu geben, weil schon öfter mal auch Fragen sind, okay, so Thema Einschlafen am Abend, mir kreisen noch so viele Gedanken rum oder ja, ich bin aufgeregt vor der Prüfung und so und da versuchen sowohl ich als auch Johnny, der zweite Trainer ja im Stützpunkt, ja, schon auch irgendwo Druck aus der Sache rauszunehmen, weil letztendlich sind die, ja, bei denen geht es noch um keine Weltmeistertitel und da muss man, glaube ich, schon auch so von außen versuchen, wir möglichst viel das Erwartungsmanagement so zu steuern, dass die da fähig sind, das eigentlich alles zu schaffen, aber ja.
Da machst du ja schon ganz viel richtig. Weißt du, um die Akzeptanz zu steigern, brauchst du ein Umfeld, das Sportpsychologie akzeptiert. Und indem du als Trainer schon Bereitschaft zeigst und die ein oder andere Methode vielleicht schon so mitbringst und weißt, hör mal, da gibt es ansonsten noch Leute, die weiterhelfen können und darauf verweist, zeigst du ja schon mal, dass das kein Tabuthema mehr für dich ist. Was dann wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Athlet, eine Athletin sagt, jo, ich probiere es mal aus, ich hole mir da mal Unterstützung. Ist halt anders als der Trainer, der sagt, ne, wie Nils vorhin schon irgendwann mal so angedeutet hat, vor ein paar Jahren war noch so ein, ja, ne, brauchst du nicht. Also da gehen ja die hin, die einen an der Klatsche haben, so ungefähr.
Da ist ein Problem, geh mal da hin, der klärt das Problem. so ist es ja so ein bisschen früher gewesen.
Genau, ja. Und natürlich gehe ich als Athlet von diesem Trainer bestimmt nicht zu einem Psychologen und zeige meinem Trainer auch noch meine vermeintliche, was ja totaler Quatsch ist, Schwäche. Ne? Und es geht ja gar nicht um Schwäche, es geht ja wirklich um Leistungsentwicklung, es geht um Leistungsoptimierung.
Ich glaube, es ist halt auch super tricky, dass je nachdem, welcher Rolle man als Trainer ist, dass man wirklich die Zeit auch hat, da so detailliert so 1-zu-1-Sessions mit den Athleten sich mal länger zu unterhalten. Also ich merke es, wenn ich mal, deswegen gehe ich ja auch gerne mal mit Laufen oder Radfahren, weil da halt dann wirklich mal längere Gespräche auch entstehen, die ja so im Alltag eigentlich gar keine Chance haben, sich zu entfalten. Also wenn ich da mal neben jemand fahre beim Radfahren und am Anfang bin ich eher der fragt, okay, wie geht's dir so, läuft alles? Und irgendwann kommt dann von Athleten so, ja, langsam mal, okay, wenn ich da mal so 10 Minuten erzählt habe von mir, dann kommt so ein bisschen die Bereitschaft, okay, auch mal ein bisschen tiefer gehen, was zu erzählen. Ich glaube, deswegen ist es halt auch super, wenn du dann wirklich jemand Gesonderten hast, der sich eben die Zeit nimmt und wirklich mal nur eine Stunde da sitzt und eben, sei es jetzt wie bei Mika, halt einfach nur zuhört oder halt dann auch aktiv mit demjenigen sich beschäftigt, weil da kommt man ja wirklich erstmal so tiefer in Gespräche rein und auch, da kommen dann auch Fragen auf, die man vielleicht in so zwischen Tür und Angel oder vorm Warm-up beim Einschwimmen, die würden ja nie aufkommen. Deswegen ist, denke ich, da halt schon einfach der Hauptfaktor, so Zeit, ja.
Aber ja. Macht ihr dann eigentlich sowas wie so Atemübungen und sowas, Simon? Jetzt gerade, wenn man im Trainingslager mal Zeit hat und ich meine, es ging ja auch so ein bisschen darum, wie man abends seine Gedanken so irgendwie sortieren kann und irgendwie runterfahren kann und ich meine, das ist ja schon auch so eine Strategie, irgendwie auf die Atmung zu achten, irgendwie spezieller so in den Bauch rein zu atmen. Habt ihr sowas mal in die Richtung mal schon gemacht? Also ich meine, das ist ja auch, glaube ich, etwas, das könnte man auch so als Trainer ganz gut weitergeben.
Ja, voll, das ist eigentlich eine gute Idee. Also wir haben es noch nicht geführt gemacht, wir haben es nur mal, der Johnny hat es mal einen Athleten mitgegeben, auf jeden Fall. Was ich denen noch mitgegeben habe, ist halt auch so Gedanken vorm Einschlafen irgendwie aufzuschreiben. Das hat mir immer ganz gut geholfen, also ein bisschen so Journal-Tagebuchmäßig führen, dass man so eine Art, ja, dass man sich so vom Kopf rausschreibt. Ich weiß nicht, wie der Christian das einschätzt, aber mir persönlich hat das immer ganz gut geholfen, für das Einschlafen an sich.
Ist eine total hilfreiche Strategie, Journaling, also nachweislich, genau. Gedanken aufschreiben, um sie zu sortieren, weil wenn ich was aufschreibe, dann sortiere ich es auf jeden Fall. Sonst wird es interessant aufgeschrieben. Ja. Und genau, was da auch noch, Nils hat es ja schon angesprochen, es gibt super gute Atementspannungsübungen oder auch Achtsamkeitsübungen, die dich einfach, die dir helfen können, deine Gedanken nicht zu fokussieren, sondern auch fließen zu lassen. Weil wie funktioniert unser Kopf? Na, wenn ich jetzt einfach mal euch mal eine Minute lang eure Gedanken beobachten lassen würde, also die würden ja kommen. Zwischen, ich sag mal, 6 und 26 Gedanken wären wahrscheinlich normal in der Minute. Und wenn du dann auch noch guckst, wo gehen denn die Gedanken hin? Die gehen in die Vergangenheit, die gehen in die Zukunft. Die sind selten im Hier und Jetzt. Mhm. Evolutionär total sinnvoll, weil wofür ist unser Gehirn gemacht? Ne, würde es jetzt vielleicht sagen zum logischen Denken, aber die Ursprungsfunktion ist ja erstmal, um unser Überleben zu sichern. Um unser Überleben zu sichern, war es viel hilfreicher zu überlegen, okay, was für Erfahrungen habe ich gemacht? Was ist irgendwo mal gewesen? Und auch evolutionär, ne, also wieso fühle ich mich jetzt noch unwohl, wenn ich in ein dunkles Zimmer zu Hause komme? Naja, früher, als der Steinzeitmensch, und Simon war schon mal ja in Trainerfortbildung, ich rede gerne vom Höhlenmenschen, der da oben in unserem Kopf auch noch wohnt. Wenn ich in meine dunkle Höhle gekommen bin als Höhlenmensch, dann wusste ich nicht, ob tagsüber sich da vielleicht noch ein Bär eingenistet hat oder ein Säbelzahntiger. Ne? Und so ist es heute, unser Hirn hat halt kein Update gekriegt. Das funktioniert, ne, das ist evolutionär gewachsen, das funktioniert noch wie damals. Das heißt, all das, was unser Überleben gesichert hat, ist ja zu gucken, was für Erfahrungen habe ich gemacht und wie transportiere ich die in die Zukunft? Das heißt, unseren Kopf zu refokussieren, ist eine der zentralen Aufgaben dann auch in der Sportpsychologie. Und das ist ja genau das, was abends auch passiert. Der Kopf wandert zur, du hast gerade Prüfung morgen gesagt, oder zum Wettkampf und die Panik geht los, weil ich vielleicht in irgendeiner Prüfung mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe und das wird mir auf jeden Fall morgen auch wieder passieren. Und wie schaffe ich es, mich da rauszuholen?
Und dann finde ich, wir sind dann noch der Höhlenmensch, aber jetzt kommt halt dann noch so Social Media und sowas dazu. Ich meine, es geht jetzt echt ziemlich weg von Sportpsychologie, aber ich finde find das Thema einfach cool. Weil, also ich kenne das auch von mir selber, wenn es mir nicht gut geht, dann stehe ich auf und muss mir direkt irgendwie AirPods oder so reinmachen, also nicht gut mental quasi, wenn mich irgendwas bedrückt oder so, dann kann ich mit dieser Stille nicht umgehen und genau dann habe ich halt auch diese Probleme abends, eben wenn es dann auf einmal still ist, wenn keine Ablenkung mehr da ist, weil man ja, wir sind halt irgendwie mittlerweile so, dass immer irgendwo so
so ein Grundrauschen.
Genau, so ein Grundrauschen
aber halt laut.
Ist. Genau, und da ist halt dann so, da merke ich richtig, wenn alles cool ist, dann genieße ich auch richtig so eine Stille. Aber dieses Gedanken, diese Gedanken halt dann so ja, zu ertragen, auch ein Stück weit, da habe ich zum Beispiel auch dann dran gearbeitet, fast schon so Richtung Meditation, in die Richtung gehen. Und das finde ich halt auch, wenn man darauf mal bewusst achtet, dann kann man das auch sich selber gegenüber viel besser so akzeptieren quasi. Auch wie du gesagt hast, okay, es ist jetzt halt mal so, es ist jetzt gerade irgendeine Sache, die halt gerade kacke ist so. Und sowas halt dann besser zu verstehen. Aber das finde ich halt schon mit Social Media und gerade so Podcasts und sowas schon eine spannende Entwicklung, die wahrscheinlich bei dir auch eine Rolle spielt, oder?
Ich wollte gerade sagen, also du hast ja irgendwo gerade in so einem Nebensatz gesagt, ist ja kein sportpsychologisches Thema. Ich finde, Social Media ist ein total aktuelles sportpsychologisches Thema, ja. Weil es macht erstens richtig was mit unserem Selbstwertgefühl, wenn ich nur die tollen Posts von anderen Leuten sehe. Ich habe eine Vergleichsgruppe, für die mein Hirn überhaupt nicht gemacht ist, weil zurück zum Höhlenmenschen, der hat halt in unserem System gelebt, ne, wo jemand jagen gegangen ist, wo jemand auf die Kinder aufgepasst hat, jemand anders hat die Bären gesammelt und irgendwer hat das Feuer am Laufen gehabt. Wenn ich verstoßen wurde, hatte ich echt ein Problem. Und da kommt es ja dazu, ne, wieso kommen so Gefühle, Emotionen wie Scham? Ne, weil ich einfach das Gefühl habe, ich tue was, was mich aus der Gruppe stößt sozusagen. Emotionen haben ja irgendwie immer einen tieferen Sinn. Wenn ich also das Gefühl habe, aus der Gruppe fliegen zu können, war das vor 50.000 Jahren mein sicherer Untergang. Heutzutage, ja, mein Gott, ne? Also ich kann mir im Supermarkt was zu essen und mich reinsetzen, mir geht's noch gut. Aber ich habe halt diese riesige Vergleichsgruppe, für die mein Gehirn überhaupt nicht gemacht ist. Also mein Gehirn ist nicht dafür gemacht, mit ich weiß nicht wie viel tausend Menschen mich in den sozialen Medien zu vergleichen. Ne? Ja. Und ich will ja trotzdem irgendwie gefallen. Und wenn ich versuche, so vielen Menschen zu gefallen, dann kann es echt was mit meinem Selbstwert machen. Oder ich meine, wenn ich mit Athleten darüber spreche, was wieder andere Athleten gepostet haben über ihre Trainingseinheiten, dann frage ich auch immer, hey, postest du eigentlich eher, wenn du dein Steak essen gegangen bist oder gibt es auch mal die verbrannten Fischstäbchen und den Spinat auf dem Foto? Ne? Also was teile ich wirklich? Und ja, also da nochmal wirklich bewusst hinzuschauen, was eigentlich passiert und was das mit uns macht, ist, also finde ich, doch ein sportpsychologisches Thema eventuell.
Aber gibt's da spezielle Strategien für, die sich da auch jetzt speziell auf das Problem irgendwie entwickelt haben? Ich meine, jetzt Olympia ist ja dann auch wieder dieses Thema gewesen. Naja, auch jetzt, ich meine, klar, das ist ein Problem, was es ja vorher auch schon gab, jetzt nur mit einem anderen Medium oder in einer anderen Ausprägung. Aber trotzdem muss man, oder vielleicht gibt es da ja irgendwie, was man speziell anders machen kann. Klar, irgendwie Handy ausmachen und irgendwo hinlegen und oder probieren, das irgendwie so zu für sich da irgendwie eine Möglichkeit finden, damit halt bestmöglich umzugehen. Aber trotzdem, weiß ich, ist es ja schon auch anders. Also man darf, also ich meine, es ist dann so, wie ich meine, ich hatte früher das Problem jetzt nicht so krass, weil ganz am Anfang hat man irgendwie von jedem Athleten alle 3 Monate ein Update bekommen. Und dann war das so wie Feierstunde, die leben alle noch. Und da hat man sich gefreut, wenn man sich beim ersten Rennen wiedergesehen hat, weil man sich 6 Monate nicht gesehen hat. Also so, das war die Anfangszeit. Und jetzt ist ja wirklich, man weiß ja alles. Man weiß ja wirklich alles. Und das so zu bearbeiten.
Ja, und auch zu trennen voneinander, ne? Also ja. Nur weil es da steht, muss es nicht so sein. Ne? Nur weil der gerade irgendwie erfolgreicher aussieht, muss er es nicht sein. Also Gedanken wirklich dann auch dafür zu nehmen, was es ist, ein Gedanke und nicht die Wahrheit. Ne? Das ist, glaube ich, das, was so hinter dem steckt, was du gerade sagst. Kann das sein?
Ja, also in die Richtung, das ist klar, halt irgendwie, ich meine, auf den Sport bezogen gibt es halt irgendwie Tag der Abrechnung, ne? Und dann ist ja irgendwie alles, was man schön bei Instagram sieht, ist ja dann irgendwie egal, also so dann.
Naja, aber es hat was mit dir im Vorfeld gemacht, ne? Früher war es halt nicht, ich habe meinen Gegner da schon klein gemacht, sondern da stand dein Kontrahent vielleicht einfach auf einmal mit dem neuen Laufradsatz zum Wettkampf da und du musstest da dann gucken, oh Gott. ne? Neues Material, wie gehe ich damit um, dass der auf einmal das schnelle Zeug hat? Heute passiert es im Vorfeld auch schon, ne?
Ja, aber halt hast nicht du in dieser Frequenz, ne?
Also du hast es genau, und da die Frequenz, dafür sind wir doch einfach schwer gemacht, oder?
Ja. Hast du da, ich glaube, was Nils auch noch wollte, so eine konkrete Strategie eben Umgang mit Social Media? Also hast du da so eine klare Linie, wo du sagen kannst, das gibst du deinen Athleten, Athletinnen mit an die Hand, oder ist es dann wie immer wieder individuell, wie der Umgang damit ist?
Ja gut, aber man kann ja trotzdem mal jetzt hier so 2, 3 individuelle Sachen einfach mitgeben und ne, also dann ist ja immer wie so ein Buffet. Jeder darf ja aussuchen, was er dann mitnimmt, was schmeckt und was ihm oder ihr nicht schmeckt. Einerseits finde ich es immer total hilfreich, festgelegte Zeiten zu haben. Also in welchen Zeiten bleibt denn Social Media zu? Und Zeiten meine ich jetzt nicht nur Tageszeiten, sondern vielleicht auch in bestimmten Trainingsphasen oder vor Wettkampfphasen. Brauche ich da diesen digitalen Raum oder ist es vielleicht auch hilfreich, es nicht zu nutzen? Na, es geht ja auch um Selbstfürsorge. Und ich glaube, das darf ich auch dafür oder so definieren. Zu sagen, hey, es geht nicht nur darum, sichtbar zu sein oder zu schauen, was andere machen, sondern es ist auch Selbstfürsorge, mich abzugrenzen. Na? Und gerade was dann auch so Push-Benachrichtigungen angeht, muss ich die aktiviert haben? Muss ich die haben? Ja. Dann ist die Frage, wie sehe ich denn so ein Post? Ist das einfach nur ein Datenpunkt sozusagen? Wir haben ja über unseren datengetriebenen Sport gesprochen. Ist so ein Post ein Datenpunkt oder ist es die komplette Wahrheit? Ja, wenn es ein Datenpunkt ist, dann hat es vielleicht auch ein bisschen weniger Schwere, als wenn ich sage, okay, dieser Post, der ist die Wahrheit.
Aber was ganz interessant ist, ich habe ja zu meinen ganzen Vorwettkampf-Marotten schon was gesagt. Ich habe mal über 5 Jahre lang gefühlt 3 Tage vorm Rennen bis zur Startlinie mein Handy ausgehabt, beziehungsweise habe selber nicht auf mein Handy geguckt, habe das weitergegeben. Also meine Frau hat es dann gehasst, weil sie hat mich dann halt, also ich hatte halt immer jemanden dabei, aber ich bin selber proaktiv nicht in mein Handy reingegangen, und wenn ich bei Social Media was gemacht habe, dann bin das nicht ich gewesen, sondern dann ist es derjenige gewesen, mit dem ich unterwegs gewesen bin. Und es war wirklich befreiend. Also ich habe irgendwann total dem hingefiebert. Also so diesen, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwie Donnerstag irgendwie oder Freitagmorgen irgendwie, das war dann für mich so, ich gebe mein Handy ab oder ich mache mein Handy aus. Also ich habe es noch nicht mal abgegeben. Also ich hatte dann nur noch ein iPad, mit dem ich dann halt gelesen habe, aber es hatte kein Internet. Und ich war halt komplett offline für die 2, 3 Tage. Und auch in Hawaii und so, teilweise auch eine ganze Woche lang. Und ich habe das irgendwann mal auf dem Flug nach Südafrika für mich selber entschieden. Also es war auch so, ich bin nach einer Verletzung wieder zurückgekommen. Es müsste irgendwie 2017 oder 19 gewesen sein. Ich meine 17. Und da bin ich irgendwie gelandet. Und ich meine, Niklas war damals dabei. Habe ich ihm gesagt, hier, nimm mein Handy. Wenn Sarah sich meldet, ich lebe noch. Und wir reden auch miteinander, aber ich selber will halt damit nichts zu tun haben. Also so, ich will mich jetzt irgendwie jetzt im Hier und Jetzt sein und dann irgendwie auf das fokussieren, was irgendwie wichtig ist. Dann in dem Moment halt dann das Rennen. Und das war schon cool. Also ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft bis ganz am Ende. Aber ich glaube, ich habe da einfach auch gemerkt, dass sich mit mir was verändert hat, dass ich es nicht mehr so sehr wollte, wie es halt mal eine Zeit lang mal wollte. Also weil da war ich, glaube ich, dann doch auch nochmal, weiß ich nicht, hatte halt diese 120% und war da voll drin. Und dann irgendwann waren es halt nur noch 95% und deswegen waren wahrscheinlich auch andere besser. Aber das, also es ist richtig befreiend. Also das muss man wirklich mal ausprobieren. Also auch jetzt müsste ich wahrscheinlich auch mal in meinem Alltag wieder ausprobieren. Aber man braucht halt trotzdem so dieses, was ich gerade meinte, so dieses, ich will das halt wirklich. Das braucht man, um, glaube ich, so Schritte dann auch zu gehen.
Erstens das und zweitens ist es doch fast schon Automatismus geworden, oder? Immer mal wieder drauf zu gucken. Also spannendes Tool ist es da auch, wenn ich mein Handy in die Hand nehmen will, mal immer zu überlegen, wofür mache ich das gerade? Wofür nehme ich es jetzt? Wofür tue ich es? Also allein, wenn du dir diese Frage jedes Mal stellst, sorgst dafür, ich habe da mal eine Studie gelesen, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent weniger in die Hand nimmst. Auch das musst du natürlich wollen. Das ist ein bewusster Prozess. Und gleichzeitig glaube ich, dass es echt befreiend sein kann, das mal so zu tun.
Ja, also ich meine, es ist hoffentlich jetzt im Kopf drin. Ja, es ist so dieses... Wenn man selber mit dem Handy in der Hand steht und dann überlegt, ja, gute Frage, ja, scheiße. 1-0 für Christian.
Ist ja, glaube ich, nicht nur ein Punkt für Sportler, sondern auch wirklich generell, ne? Also kann jeder was mitnehmen hier. Also auch bei mir, ich glaube, da erwische ich mich auch selber. Also ich habe die Diskussion sowieso schon mit meiner Frau auch geführt. wann ich erreichbar sein muss als Trainer und wann es auch mal endet. Weil früher, also hat ja mich der Roland Knoll trainiert und der Roland ist ja schon noch ein bisschen so Oldschool-Trainer. Und von dem habe ich, glaube ich, nach 4 oder 5 Jahren habe ich mal die WhatsApp-Nummer bekommen. Das war schon krass. Davor hatte ich halt immer nur die Handynummer und E-Mail. Und auf E-Mail hat er halt geantwortet wie auf WhatsApp. Also muss man sagen. Aber du hast dir halt dann schon dreimal überlegt, okay, rufe ich ihn jetzt an oder schreibe ich ihm eine E-Mail? Und bevor man dann eine E-Mail geschrieben hat, dachte man sich so, ah komm, also einen Tag kann ich noch warten und dann quatsche ich mit ihm einfach beim Schwimmtraining. Und inzwischen haben wir natürlich eine WhatsApp-Gruppe so für Informationen und wir schicken da vor jedem Schwimmtraining den Schwimmplan nochmal rein und schicken jede Woche eine große Mail mit allen Trainingszeiten und den Plänen für die Woche. Also die Athleten bekommen eigentlich sowieso alles doppelt und dreifach und sind dann aber natürlich auch super schnell, mal eine WhatsApp zu schreiben. Also manchmal bekomme ich um 22 Uhr eine und die beantworte ich natürlich dann auch immer noch schnell. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man eigentlich sagen muss, okay, wenn die Hütte nicht brennt, dann wird's, also dann ist, kann man auf WhatsApp auch verzichten, auf die Nachricht. Dann, wenn es wichtig ist, wird man angerufen. Und ansonsten, Thema Social Media sowieso das Gleiche. Also letztendlich, was verpasst man wirklich? Also was ist relevant davon? Da bin ich inzwischen auch schon recht gut geworden, dass ich wirklich selten das selber konsumiere. Da bin ich eher, würde ich schon sagen, ab und zu mal so halt Creator, dass ich was erstelle, weil mir Spaß macht. Aber ich konsumiere selber super wenig. Aber ich glaube, das ist wirklich in der heutigen Zeit so ein großes Thema, wo man wirklich Zufriedenheit mit sich selber und allgemein auch Glück so ausmachen kann, wenn man da ein bisschen Abstand dazu nimmt. Aber ja, super spannend.
Ja, und das ist, also wir sind halt in einer Zeit, die auch einfach super schnelllebig geworden ist, wo einfach ganz viel Information ganz schnell fließt. Das heißt, da macht es ja für dich als Trainer noch mehr Sinn zu überlegen, welche fixen Zeiten habe ich denn, in denen ich erreichbar sein möchte, um nicht auf Dauer irgendwie Gefahr zu laufen, 24/7 und gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Es geht ja auch so ein bisschen um deine mentale Gesundheit bei der Sache, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also und ich meine, ich mache das jetzt aktuell noch nicht lang. Mir macht so mega Bock und ich kann mich ja gut in die Lage reinversetzen von Athleten. Die wollen natürlich auch schnell eine Antwort. Ich glaube, die meisten würden es dann auch nicht erwarten, wenn sie so spät schreiben, dass sie noch eine bekommen. Aber allein, wenn ich es dann schon sehe am Handy, dann ist es für mich ja so ein unerlediges To-Do und ich versuche immer so Sachen eigentlich schnell abzuarbeiten. Also ich habe nie offene Mails, habe nie offene WhatsApp-Nachrichten, also mir ist immer alles clean. aber ja, ist natürlich dann auch eine Sache, wo man sich fragen kann, okay, wie lange macht mir das dann so Spaß, wenn ich das wirklich so aufrechterhalte? Also zu wenig arbeiten tue ich sicher nicht, aber vielleicht so, ja, für die Nachhaltigkeit, langfristig ein guter Trainer zu bleiben oder zu sein, ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich da ein bisschen selber zu restriktieren.
Ja, und es darf ja auch Phasen geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich spreche, je nachdem, wo der Wettkampfkalender gerade ist oder ne, wenn ich jetzt an Hawaii zurückdenke oder so, ja klar, sitzt man dann auch mal um mitten in der Nacht hier und führt noch irgendwie Videocalls oder so. Ist dann okay, wenn ich dafür in anderen Phasen sagen kann, so, jetzt mache ich mal irgendwie nach 17 Uhr nichts mehr am Handy und bin nicht mehr erreichbar und erlaubt mir das auch. Na, also es darf ja ruhig Phasen geben, in denen es so ist, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, letztendlich ist man da ja auch super individuell, sind wir wieder beim Thema. gibt mir natürlich auch irgendwo so einen Zweck und eine Bestimmung, für die dann da zu sein. Und das macht dann auch Spaß. Aber ja, bis jetzt ist es noch nicht so viel geworden, aber so in der Planung und Thema Nachhaltigkeit macht es bestimmt Sinn, das ein bisschen zu restriktieren.
Vielen Dank, Christian, dir für deine Zeit, dass du da so offen uns gegenüber alle Fragen beantwortet hast. Ich weiß gar nicht, können ja eigentlich auch, wenn irgendwie von den Zuschauern irgendwelche Fragen kommen, leiten die natürlich gerne weiter. Also fühlt euch angesprochen. Vielleicht können wir das dann über den Weg auch noch regeln oder
Klar, gerne.
besprechen das dann irgendwie in einer unserer nächsten Episoden. Dann halten wir mit dir nochmal Rücksprache, wäre vielleicht auch noch eine Idee.
Klar. Danke euch.
Super.
Danke für eure Zeit und dafür, dass ihr dem Thema Raum gegeben habt.
Danke dir, Christian. Wir sehen uns, wir hören uns.
Ja, immer
Ja,
gerne.
Dankeschön.
Ich habe mir noch notiert, weil das natürlich auch nicht zu kurz kommen darf. Triathlon geschehen am Wochenende, Lanzarote Weltcup, also Kurztanz geht in die nächste Runde. Wir nehmen ja schon relativ früh hier auf, deswegen habt ihr hier heute auch keine Wörter und keine Rennanalysen zu Taupo bekommen. Das machen wir dann alles nächste Woche. Ist dann zwar nicht mehr ganz so taufrisch, aber dann geben wir auch noch unseren Senf dazu. Am Wochenende genau geht es auf jeden Fall los. Wir haben ja auch mit Tim Hellweg eine Folge gemacht, der ja auch dort wieder ins Renngeschehen einsteigen wollte. Also guckt da mal vorbei auf der World Triathlon-Seite. Gibt es da auch die Daten, wann das Ganze stattfindet. Startlisten sind auf jeden Fall ganz gut gefüllt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also Aufruf an der Stelle, schaut da gerne mal rein. Und ansonsten sagen wir danke und wir hören uns in alter Frische nächste Woche Dienstag. Ciao, ciao.